Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Mit diesem Wort zur neuen Woche grüße ich Sie, liebe Gemeinde, ganz herzlich. Ich grüße die Altenheimbewohner, die durch die Übertragungsanlage mit uns verbunden sind und so gemeinsam mit uns diesen Gottesdienst feiern, und alle, die im Anschluss an unseren Gottesdienst über die Homepage unserer Gemeinde diesen Gottesdienst noch einmal nachhören. Ganz besonders herzlich grüße ich meinen alten Studienfreund und Bruder im Geist, Markus Engelhardt, Pfarrer an der Frauenkirche in Dresden. Er wird uns heute die Predigt im Rahmen unserer Predigtreihe halten. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, lieber Markus. Schön, dass du bei uns bist. Es geht um eine unauflösliche Zusammengehörigkeit, um Zugehörigkeit zwischen Gott und uns Menschen, so wie der Wochenspruch es sagt. Du bist mein. Das feiern wir in diesem Gottesdienst und im Abendmahl. Seien Sie alle herzlich dazu eingeladen. Lasst uns beten. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Du allmächtiger und barmherziger Gott, du schaffst immer wieder neue Verbindungen und neuen Zusammenhalt unter uns Menschen und mit dir. Lass uns nicht irre werden an all den anderen Erfahrungen, die uns vom Vertrauen auf deine immerwährende Zuneigung abbringen wollen. So beten wir gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Amen.
Gott baut dein Haus aus lebendigen Steinen, Himmel und Zukunft für alles, was lebt. Verwandle uns, Gott, vollende das Werk. Gott, dein Haus aus lebendigen Steinen, Himmel und Zukunft für alles, was lebt. Verwandle uns, Gott, vollende das Werk.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen.
Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht vergeblich der Wächter.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet.
Gott baut sein Haus aus lebendigen Steinen, Himmel und Zukunft für alles, was lebt. Verwandle uns, Gott, vollende das Werk. Gott baut sein Haus aus lebendigen Steinen, Himmel und Erde verwandelt das Leben. Verwandle uns, Gott, vollende dein Werk. Kyrie eleison, erbarme dich, Christe eleison, Christe erbarme dich, Kyrie eleison.
Sohn. Erbarm dich über uns. Gloria, Ehre sei Gott und Frieden den Menschen, meine Kinder. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede. Wir preisen dich, wir bieten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist dein Herr. Gloria, Gloria sei Gott und
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast dieses Haus geheiligt und segnest, die sich in deinem Namen versammeln. Bleibe auch künftig bei uns in Wort und Sakrament. Erhöre alles Beten an diesem Ort und erfülle unsere Gemeinschaft mit deiner Kraft. Dir, dreieiniger Gott, sei Ehre in Ewigkeit.
Amen. Die alttestamentliche Lesung für heute steht im ersten Buch der Könige im 8. Kapitel. Sie ist zugleich der Predigttext. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, Herr, Gott Israels, halt deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels. Wenn nur deine Söhne auf ihrem Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können nicht fassen, wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf dass du hörst das Flehen und das Gebet deines Knechts heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wolltest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Thank you. Das Evangelium steht bei Lukas im 19. Kapitel. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist in diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Möchte ich mit Ihnen zusammen den Refrain singen. Und so Sie mögen, können Sie die Strophen gleich auch mit mir zusammen singen. Meine Kirche jetzt und hier. Meine Kirche jetzt und hier, meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche und hier, meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche ist ein Hof mit offenen Türen. Sie hat ein Fundament, das ewig hält und trägt. In weiten Räumen ist ein Geist zu spüren, der Liebe wagt, von Gott geprägt. Sie hat ein Dach, das vielen Obdach spendet. Durch bunte Fenster strahlt Lebendigkeit. An ihren Tischen manche Not sich wendet. Sie schenkt stets Neugeborgenheit. Meine Kirche jetzt und hier, meine Kirche von dir und mir. Meine Kirche jetzt und hier, meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche ist ein Ort, um zu verweilen. Sie lebt vor Menschen voller Mut und Fantasie. Sie lernen in ihr Brot und Wein zu teilen, Gemeinschaft nicht als Utopie. In ihren Gärten dürfen Kinder spielen und Lieder sprudeln hell aus jedem Saal. Geschichte spricht aus Mauern, Büchern, Dielen, das jetzt durch Segen allemal. Meine Kirche jetzt an ihr, meine dir und mir. Meine Kirche jetzt und hier, meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche ist Geschenk verzückt erfunden, auf Jesus Spuren wirkt sie heilsam in der Welt. Sie ist und bleibt an Gottes Wort gebunden, besteht, solange es Gott gefällt. Sie mischt sich ein, um Leben zu bewahren, ringt mit um Frieden und Gerechtigkeit. Sie wünschte Schuld, kann Fehler nicht ersparen und setzt doch auf Barmherzigkeit. Meine Kirche jetzt und hier, meine Kirche lebt von dir und mir. Meine Kirche jetzt und hier, meine Kirche lebt von dir und mir.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Wahrheit braucht keine Dome. Das liebe Evangelium kriecht in jeder Hütte unter und hält sie warm. So lautete der erste Satz einer denkwürdigen Predigt, die der damalige Präses ihrer rheinischen Nachbarkirche, sein Name war Peter Bayer, bei der feierlichen Wiederindienstnahme des Berliner Doms gehalten hat. Das war fast auf den Tag genau vor 30 Jahren. Ich finde das einen unglaublich guten und wahren Satz. Gut und wahr für alle, die sich fragen, was denn Kirche eigentlich ist, ob sie uns etwas zu sagen hat. Also gut und wahr für uns Protestanten, denn diese Frage stellen wir uns anders als die katholischen Christen, für die das irgendwie immer selbsterklärend ist. Wir stellen uns diese Frage ja dauernd. Es steht uns nicht nur gut an, es ist auch geistlich entscheidend, dass wir uns bewusst machen, Gott braucht keine Dome. Sein liebes Evangelium kriecht in der kleinsten Münsterländer oder Minden-Ravensberger Dorfkirche unter und hält sie warm. Also braucht er auch keine Häuser von der Art wie das, wo ich herkomme, die Dresdner Frauenkirche. Als Aussage über Gott und sein Wort ist jener Satz von Peter Bayer einfach nur wahr. Anders wäre es, wenn es ein Satz über uns wäre, dann würde er so nicht mehr stimmen. Dazu nachher. Jedenfalls sind wir damit schon mittendrin in dem eben gehörten Predigttext aus dem ersten Buch der Könige. Die Verse, die eben zu Gehör kamen, sind nur ein sehr kleiner Teil eines langen, feierlichen Gebetes, mit dem Israels großer König Salomo, der Davidsohn, den frisch erbauten Tempel seiner Bestimmung übergibt. Es war ein erstaunlicher, ja, man kann sagen, ein verstörender Akt, in der Glaubensgeschichte Israels ein Haus zu errichten, in dem Gott wohnen soll. Denkt Salomo, verwurzelt im Glauben seines Volkes auf einmal so ähnlich wie die Heiden? Die sehen ihre Tempel ja als Wohnungen Gottes an, bisweilen wird die Gottheit geradezu identisch mit dem Bauwerk. Israel hat doch das alte Gebot, sich von Gott kein Bild zu machen, ihn auch nicht auf einen Ort festzulegen. Salomo spürt genau, dass durch den Tempelbau eine heftige Spannung zur religiösen Überlieferung entsteht. Auf jeden Fall ist das eine tiefe Zäsur. Deshalb legt Salomo größten Wert darauf, das Band zur Tradition nicht abreißen zu lassen, die Erinnerung an Gottes Geschichte mit seinem Volk in das Neue des Tempels sozusagen mit einzuzeichnen. So werden die Dinge, die bisher zeichenhaft an den unsichtbaren Gott erinnert und ihn für seine Menschen sozusagen geerdet haben, von den Priestern jetzt feierlich in den Tempel gebracht. Da ist einmal die Bundeslade, eine schmucklose, längliche Kiste, in der die Gesetzestafeln aufbewahrt waren, in die Mose am Sinai die von Gott empfangenen Gebote gemeißelt hatte. Seit der Wüstenwanderung der Kinder Israel war die Bundeslade das geheiligte Symbol dafür, dass Gott da, dass er gegenwärtig ist. Ließen die Priester sie nieder, so wusste man Gott bei sich im Lager. Hob man sie auf, so machte Gott sich selber auf, um mit seinem Volk unterwegs zu sein. Ebenso erinnert die Stiftshütte an Gottes Bund. Das war ein Gerüst mit vergoldeten Brettern und kostbaren Teppichen. Sie war Israels Heiligtum in den Zeiten der Wanderung, ein Zelt der Begegnung, wie sie es nannten. Denn hier begegnete Gott dem Mose immer wieder in einer Wolke, um ihm Wegweisung zu geben. Archaische, uralte Bilder. Vielleicht lassen Sie bei dem einen oder der anderen von Ihnen noch andere Bilder in der Erinnerung hochkommen. Fernsehbilder vom 30. Oktober 2005. Das war der Tag, an dem das für viele lange unglaublich scheinende Wirklichkeit geworden war und die wiedererstandene Frauenkirche im Herzen Dresdens in einem feierlichen Gottesdienst geweiht wurde. Wie man noch heute sagt, eigentlich ist das ja ein eher katholisches Wort, weil nach Reformatorenverständnis können Dinge eigentlich nicht geweiht werden. Wie auch immer, gefühlt ganz Dresden war damals auf den Beinen, die Innenstadt war schwarz vor Menschen und das in einer Stadt, in der nicht einmal mehr jeder Fünfte noch einer christlichen Kirche angehört. Statt Bundeslade und Stiftshütte waren es damals die sogenannten Prinzipalien, also Altarbibel, Abendmahlsgeräte, Taufschale, Kerzen und Ähnliches, die in einer langen Prozession über den Neumarkt in die Kirche getragen und dort in ihren liturgischen Dienst genommen wurden. Man kann sich die Bilder von damals auf YouTube ansehen, manchmal tue ich das. Und ich gebe schon zu, es läuft mir gelegentlich immer noch richtig den Rücken runter. Obwohl ich damals denkbar weit weg von Dresden lebte und mir vieles vorstellen konnte, aber im Leben nicht, dort einmal Pfarrer zu sein. Bei jenem für viele unvergesslichen Gottesdienst war zweierlei spürbar. Einmal, wir können einen Kirchenraum mit anschaulichen Zeichen für Gottes Treue ausstatten. Wir können ihn mit Glanz versehen, sozusagen als Fingerzeig für den himmlischen Überschuss von Gottes Gnade, die sich nie erschöpft. So wie das im frühen 18. Jahrhundert der Dresdner Ratsbaumeister George Bär und dann 270 Jahre später die Wiedererbauer der Frauenkirche eindrucksvoll vollbracht haben. So überwältigend, dass viele Dresden-Besucher, wenn sie die Frauenkirche betreten, ganz selbstverständlich meinen, sie seien gerade in eine katholische Kathedrale gekommen. An der Frauenkirche selbst sage ich das nur leise. Persönlich finde ich, weniger wäre mehr gewesen. Weniger Blattgold, weniger Barockputten, einfach etwas protestantischer. Aber das war halt die damalige Zeit, das sogenannte goldene sächsische Zeitalter unter dem barockprachtseligen August dem Starken. So kam die durch die dem Florentiner Dom nachempfundene Kuppel der Frauenkirche die Stadt zu ihrem Beinamen Elbflorenz. Architektonisch gesehen ein völlig schräger Beiname, denn Dresden ist ja eine Barock- und gar keine Renaissance-Stadt. Jedenfalls die Erbauer dieser barocken Prachtkirche wussten auch, dass alles Gold, alle wunderbaren Deckengemälde unter der Kuppel, die alles überstrahlende Gloriole über dem Altar, dass all das Gottes Gegenwart und die Gabe seines Geistes nicht ersetzen können. Auch im schönsten Kirchenraum sind wir nicht im Himmel, denn aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen, wie es Salomo so nüchtern wie fasziniert in seinem Gebet formuliert, als er den neuen Tempel betritt. Wie gesagt, unser Predigttext ist nur ein kleiner Teil aus einem nicht enden wollenden, langen, auch langatmigen Gebet, das Salomo zu diesem Anlass spricht. So ein langes Gebet könnte sich heute kein Liturg mehr leisten. Es wirkt, als fühle sich Salomo Gott gegenüber unter einem enormen Rechtfertigungsdruck für dieses Tempelprojekt, das, wie ich sagte, für den Glauben Israels eine tiefe Spannung aufriss. Auch da entdecke ich durchaus Verbindungen zur Wiederaufbaugeschichte der Frauenkirche. Auch dieses Jahrhundertprojekt war keineswegs so glatt und unumstritten gelaufen, wie es von heute her erscheint. Vor 2 Jahren, das war recht kurz, als ich dort als Pfarrer begonnen hatte, sprach mich vor der Kirche auf dem Neumarkt ein alter Pfarrer an. Wir kamen ein bisschen ins Gespräch und irgendwann sagte er, er habe die Frauenkirche noch nie betreten und werde das in seinem Leben auch weiterhin nicht tun. Auch das gibt es also. Man kann das etwas verbiestert finden, man kann aber auch versuchen, eine solche Haltung zu verstehen. Es schwingt darin noch etwas nach von dem, was vor über 30 Jahren, als einige Dresdner Bürger mit dem berühmten Ludwig Güttler als Galionsfigur den sogenannten Ruf aus Dresden buchstäblich in die Welt hinaus trompeteten, was damals viele in der Kirche Engagierte empfanden. Steht uns das wirklich an, als evangelische Kirche in diesen schwierigen Zeiten, erinnern Sie sich, wie es Anfang der 1990er Jahre in Ostdeutschland war, in diesen Zeiten mit solchen barocken Pomp and Circumstances identifiziert zu werden? Wird damit nicht verdunkelt, was doch der Kern, die DNA des Protestantischen ist? Einfachheit, Bescheidenheit, Knappheit, die Konzentration auf Gottes Wort, das sich seinen Weg zu den Menschen bahnt, ohne großes sinnliches Brimborium. Und überhaupt nach diesem elenden 20. Jahrhundert und namentlich nach dem Schicksal Dresdens wäre der Erhalt der Ruine der Frauenkirche im Zentrum der Stadt nicht die nachhaltigere Friedensbotschaft gewesen, näher dran an dem, wofür die evangelische Kirche in der DDR friedensethisch stand. Ich erinnere nur an das Stichwort Schwerter zu Pflugscharen und was dann ja zu der wunderbaren Rolle gespielt hat, die die Kirche in der Wende 1989 einnahm. Sind wir als Protestanten nicht in erster Linie Kirche des Kreuzes, einer Theologia Crucis verpflichtet und weniger der Theologia Gloriae, deren steinerne Zeugin diese triumphale Architektur der Frauenkirche war? So haben damals viele gedacht, nicht nur in der sächsischen Landeskirche. So war es zunächst auch nicht die Christengemeinde, sondern die Bürgergemeinde in Dresden, die durch das enorme, auch weltweite Echo auf den Ruf aus Dresden eine Dynamik für den Wiederaufbau in Gang setzte, die übermächtig wurde und die dann schließlich auch die Kirche erfasste, wo man sich zu einem angestrengten Ja zum Wiederaufbau buchstäblich durchrang. Das alles mündete in jenen 30. Oktober 2005. So steht sie nun seit 18 Jahren wieder an ihrem Ort, die Frauenkirche im alt-neuen Glanz. Sie ist eine Kirche und doch nicht nur, sie ist eine Art Hybrid, wie ich gerne sage, aus Gotteshaus, aus einem Musentempel mit einer Fülle an Konzerten, einer Akademie und auch ein bisschen Kirchentag, wo es bei manchen Podien ganz schön heftig zur Sache geht. In all dem ist sie ein Ort, wo sich die Christengemeinde und die Bürgergemeinde wie selten an einem Ort begegnen, vermischen, auch Reibungen, Funken erzeugen. Und genauso soll es auch sein. Jedenfalls, wenn wir Kirche auf evangelisch buchstabieren. Aber zuerst und zuletzt ist sie doch ein Gotteshaus. Als Protestanten sind wir ja im Ensemble der christlichen Konfessionen, ich sag's mal so, die coolen und rationalen, religiös in der sehr gemäßigten Zone zu Hause. Wir haben unseren Katechismus gewissermaßen intus, dass Gott nicht an heilige Räume und besondere Zeiten gebunden ist. Und manchmal wissen wir das leider zu gut. Ich glaube ja an meinen Gott, aber dazu muss ich sonntags nicht in die Kirche rennen. Ich erfahre ihn am Sonntag viel mehr beim Wandern in der Sächsischen Schweiz. Ein zeitloser Klassiker unter den Wordings der Menschen zu uns Pfarrerinnen und Pfarrern. Und das ist auch keineswegs irgendwie ketzerisch, denn schon Martin Luther hat gesagt, wo Gottes Wort klingt, sei es im Wald oder im Wasser, da ist ein Bethel, ein Gotteshaus. Er hatte recht. Nur habe ich Gottes Wort im Waldesrauschen noch eher selten erklingen hören. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Und dass ich wieder aufatmen kann, weil mir Schuld vergeben wird, dass ich Verbindung mit anderen aufnehmen kann, die wie ich versuchen zu glauben, zu vertrauen in einer Welt, die einem so oft den Glauben verschlagen kann, das habe ich beim Wandern in der Sächsischen Schweiz oder im Schwarzwald, wo ich eigentlich herkomme, auch noch nicht wirklich erfahren. Dazu brauche ich den Gottesdienst, deshalb bleibt er unverzichtbar. Natürlich, Gott begegnet uns nicht nur in den Kirchen, aber im Gotteshaus will er uns begegnen. Dort dürfen wir ihn ganz gewiss erwarten. Da, wo wir als seine Gemeinde beieinander sind, sein Wort hören, mit ihm im Gebet reden können, wo er sich uns in den Sakramenten schenkt. Klar, er, den alle Himmel nicht fassen, braucht keine festen Orte und Zeiten. Die Wahrheit braucht keine Dome und Barocktempel. Aber wir, gehetzt, zerrissen auch oft, wie wir sind, wir brauchen das. Es ist ein Segen, dass wir diese festen Orte und Zeiten haben, denn sonst, glaube ich, hätten wir Gott längst verloren. Serva ordinem et ordo te servabit, zu Deutsch, bewahre die Ordnung und die Ordnung wird dich halten und bewahren. Ein geistlich und psychologisch wirklich weiser Satz aus der alten Regel der Benediktiner. Gott ist überall da, sonst wäre er nicht Gott, aber er ist eben nicht überall für uns offenbar und erfahrbar. Im Gegenteil, Gott kann uns zusetzen und quälen, wenn er uns rätselhaft, unheimlich bleibt, in Katastrophen, Schicksalsschlägen verborgen, wenn wir nicht mehr wissen, ist Gott für uns oder ist er gegen uns. Gott weiß das, dass das so bei uns ist. Und deshalb weiß er auch, dass uns nur geholfen ist, indem er sich an bestimmten Orten zu erkennen gibt und sich dort finden lässt. Und deshalb, denke ich, spielt er dieses religiöse Spiel der Israeliten mit, lässt sich vielleicht mit einem leisen himmlischen Seufzer den Tempelbau und 3000 Jahre später den Wiederaufbau der Frauenkirche gefallen. Noch einmal Martin Luther mit einem einprägsamen Satz: Gott ist frei und allenthalben ungebunden, wo er ist. Und er muss nicht dastehen als Bube am Pranger oder Halseisen geschmiedet. Auch das ist wahr. Aber wenn der freie himmlische Gott sich erdet und bindet, vom Bau des Tempels über die Sendung Jesu in die Welt bis zum Ausgießen des Geistes, dann tun wir gut daran, uns eben dort an ihn zu wenden, wo er sich so gebunden hat. Es gibt einen alten Adventschoral, der leider nicht mehr im jetzigen evangelischen Gesangbuch drin ist, wo es heißt: Seht, wie so mancher Ort hochtröstlich ist zu nennen, da wir ihn finden können in Nachtmahl, Tauf und Wort. Sicherlich ist für nicht wenige von Ihnen auch Ihre wunderschöne Kirche, in der ich manches sehe, was ich in der Frauenkirche auch vermisse, zu einem so hochtröstlichen Ort geworden. Ein Ort, wo sie Gott näher und auf den Geschmack fürs Unendliche kommen. Wie der große Theologe der Romantik Schleiermacher ausgedrückt hat, was eigentlich das Herz von Religion ist. Und wo sie immer wieder einmal erfahren mögen, dass die Bitte Salomos nicht ins Leere gesprochen blieb. Lass deine Augen offen stehen über diesem Haus Tag und Nacht. Erhöre das Bitten deines Knechtes und deines Volkes, wenn sie an dieser Stätte bitten werden. Und wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre uns und dieses Gotteshaus in Jesus Christus. Amen.
Wir wollen nun gleich Abendmahl feiern. Wir tun das heute am dritten Sonntag im Monat, ja schon seit vielen Jahren als Wandelabendmahl. Ich bitte Sie also, durch den Mittelgang nach vorn zu kommen und hier vorne mit Eintauchen der Oblate Brot und Traubensaft zu empfangen. Zur Abendmahlsliturgie bitte ich Sie dann aufzustehen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet eure Herzen.
Wir erheben sie zum Herrn.
Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, unsere Berufung und unsere Freude, dass wir dich, ewiger, dreieiniger Gott, immer und überall loben und dir danken. Du Gott hast uns erschaffen durch dein lebendiges Wort. Du hast uns erlöst durch Leben, Tod und Auferstehen deines Sohnes und durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft der Heiligen berufen. Wir beten dich an, ewiger Gott, das Geheimnis deiner Dreifaltigkeit. Dich preisen die Scharen des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimme und bekennen ohne Ende:
Quelle der Hoffnung. Du nimmst dich deiner Geschöpfe an. Mit Israel hast du einen Bund geschlossen. Und um uns allen das Leben zu eröffnen, hast du Jesus Christus, deinen Sohn, in die Welt gesandt. Er hat sich für uns dahingegeben. Denn es war in der Nacht, als der Herr verraten ward. Da nahm er das Brot, dankte, brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Bist du kommst in Herrlichkeit.
Gott, du Quelle der Hoffnung, segne uns und gib uns deinen Geist, der uns neu macht an Leib und Seele, der uns das Leben schenkt, das nicht vergeht und uns miteinander versöhnt in Jesus Christus. In seinem Namen beten wir: Vater unser im Himmel.
Thank you.
So haben wir zu unserem himmlischen Vater gesprochen und gebetet, als Geschwister, als Brüder und Schwestern. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Gott, ja. Und so kommt, es ist alles bereitet. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist.
Thank you.
Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen denen, die ihm vertrauen. Danke, danke dem Herrn. Das lasst uns nun noch gemeinsam singen.
Kirche für besondere missionarische Projekte 266,81 € und für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde 133,40 €. In der heutigen Kollekte möchten wir immer für zwei Sachen sammeln. Diesmal ist es einmal für die Aktion Matz die Kirchenkiste. Die Kirchenkiste ist Ihnen bestimmt schon begegnet. Viele Kinder haben diese Holztruhe von der Kirchengemeinde geschenkt bekommen. Der Name Matz steht aber für unsere drei Gemeindebezirke, Matthäus, Andreas und Thomas. Und zusammen mit dem Z wird es wirklich eine Schatzkiste. In dieser Kiste können die Kinder kleine Gegenstände sammeln, die zu verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel Taufe, Tauferinnerungen, Familiengottesdienste, verteilt werden. Auf diese Weise soll eine Beziehung aufgebaut werden, die den Kindern hilft, in den Glauben an Gott und Jesus Christus hineinzuwachsen und einen Platz in unserer Kirche zu finden. Um die Matzkiste immer wieder mit Leben oder besser gesagt mit weiteren Schätzen füllen zu können, sind finanzielle Mittel notwendig. Der andere Teil unserer Kollekte ist für diakonische Aufgaben in unserer Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben.
An dieser Stelle noch, was weiterhin in unserer Gemeinde geschieht. Gleich im Anschluss Kirchcafé, na bei dem Wetter wahrscheinlich, Elfriede, draußen, ne? Ist sie schon? Okay, also, draußen Kirchcafé vorm Gemeindehaus, herzliche Einladung an alle, die noch die Zeit haben dafür. Wir laden herzlich ein auch zu den Abendgebeten, Montag, Dienstag und Freitag um 18 Uhr, Mittwoch Tessé-Gebet und Donnerstag als Friedensgebet. Am nächsten Sonntag geht die Predigtreihe weiter. Wir werden dann Herrn Christian Georg Herder bei uns haben. Herr Herder ist Beauftragter für Bauangelegenheiten in unserer Landeskirche. Herr Herder selber, ein jung, dynamischer Typ, kommt eigentlich aus der freien Gemeinde, aus einer freien Baptistengemeinde und hat im Laufe seines Lebens einige Erfahrungen gesammelt und landet nun ausgerechnet im Landeskirchenamt bei uns in Bielefeld und ist dort für den Kunst- und die Baufragen unserer Landeskirche zuständig, hat uns hier auch in Baufragen schon gut beraten und er fragt uns und sich, wer ist hier eigentlich der Baumeister? Ich denke, das wird auch wieder eine interessante, spannende Angelegenheit am nächsten Sonntag. An dieser Stelle möchte ich noch einmal ein herzliches Dankeschön sagen an die beiden, die uns diesen Gottesdienst so stark geprägt haben. Zunächst an den nächstliegenden Wolfgang Bahn. Unser Kantor Heinz-Hermann Grube ist ja in diesen Tagen in Urlaub. Wolfgang Bahn aus Flotow, ehemaliger Singewart unserer Landeskirche und Kirchenmusikdirektor in Ruhe aus Flotow. Herzlichen Dank, dass Sie heute uns die Musik gemacht haben. Und lieber Markus, auch dir nochmal herzlichen Dank, dass du aus Dresden hergekommen bist, aber du hast wahrscheinlich gemerkt, hier im Lande, auf dem Lande wird man gut durchgefüttert. Das haben wir zumindest mit dem heimischen Getränk versucht, schon gestern Abend. Und naja, er wird wahrscheinlich auch nochmal wiederkommen. Ganz herzlich darf ich auch einladen zum Orgelsommer, der in diesem heute weitergeht. Diesmal wird es in Dieling, der junge Bach, in Dieling, in St. Marien-Dieling sein. Frau Schubert wird den jungen Bach vorstellen. Viele fröhliche, frische Musik von Johann Sebastian Bach in dieser kleinen, wunderschönen Kirche in Dieling, wenn Sie heute am frühen Abend Zeit haben, herzliche Einladung dazu, in Dieling den Orgelsommer in unserem Kirchenkreis mit wahrzunehmen. Aufgeboten und unserer Fürbitte empfohlen sind Christopher Berger und Silvina, geborene Jostmeier aus Blasheim, Eiklerstraße 4. Zum Gedenken an unsere Verstorbenen bitte ich Sie aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Frau Aline Schäfer, geborene Geromin, von der Mozartstraße 11 im Alter von 87 Jahren. Und Herr Dieter Knefel, häufig 29, im Alter von 83 Jahren. Lasst uns Fürbitte halten und dabei den Liedruf singen, Herr, erbarme dich. Guter Gott, für diese Kirche bitten wir, für dieses Haus und alle, die hier zusammenkommen, dass dein Name geheiligt werde, dass deine Barmherzigkeit und Freundlichkeit erfahrbar und die Freude daran echt sei, rufen wir zu dir.
Erbarme dich, erbarme dich.
Für die Menschen in unserer Stadt, die beunruhigt und aufgewühlt sind, weil die Zukunft unklar geworden ist und weil das Vertrauen angefochten zu sein scheint. Für die jungen Leute, die ihr gemeinsames Leben planen. Lass Klarheit entstehen, die weiterhilft. Lass die besorgten und die verstörten Menschen offene Ohren finden, damit neue Wege erkannt und gegangen werden können, rufen wir zu dir.
Erbarme dich,
Herr.
Für die Menschen in unserem Land, die im Westen und die im Osten, die im Süden und im Norden, alle haben ihre Herausforderungen, ihre Not, haben auch ihre Quellen. Lass diese Quellen nicht vergiftet sein durch Neid oder dummes Gerede. Lass die Quellen, aus denen wir alle leben, von deinem guten Geist berührt werden. Dies bitten wir vor allem für die Trauernden und die Angefochtenen unter uns. Lass nicht zu, dass sie allein gelassen werden. Unsere Verstorbenen nimm auf bei dir. Wir rufen zu dir.
Erbarme dich.
Dir, dreieiniger Gott, sei Ehre und Preis und Anbetung und Kraft in Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch gemeinsam im Stehen das letzte Lied singen, 264, die Strophen 1 bis 3.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.